nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur Nur-Golf-Ausgabe auf meinsportpodcast.de am Freitag. Wir blicken natürlich zurück auf die erste Runde der US Open in Pebble Beach und die Boot wetterbedingt für US Open-Verhältnisse relativ niedrige Scores. Justin Rose knapp in Führung, aber dahinter ein enges Leaderboard mit vielen Favoriten in Lauerstellung. Außerdem gab es Lob und Tadel für einige Caddies und es gab auch noch Martin Keimer, der sich an das gehalten hat, was er sich vorgenommen hat, nämlich Ruhe und Geduld zu bewahren, um dann auf seine Chance zu warten. Wir haben also einiges zu besprechen mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir sprechen noch über jemanden, der keinen Bock mehr auf seinen Driver hatte. Das kommt natürlich dann auch noch zum Tragen. Aber vorher kümmern wir uns um die Spitze, die ja von Justin Rose eingenommen wird. Hat eine 65 gespielt, eine minus 6. Damit führt er einen Schlag vor den geteilten Zweiten. Ricky Fowler, Xander Schauffele, Louis Oosthuizen und Aaron Wise alle bei minus 5. Und zu Justin Rose Score, Desiree, da müssen wir sagen, das ist der niedrigste Score in Pebble Beach im Rahmen einer US Open, schlaggleich mit Tiger Woods 2000. Also scheint ein ganz gutes Omen zu sein für Justin Rose, der ja vor allen Dingen dann am Ausgang der Runde auch nochmal ein bisschen zugelegt hat.
Das kann man so sagen, ja. Vor allen Dingen ist eben das Prickelnde dabei, dass Justin Rose im selben Flight gespielt hat wie Tiger Woods, der sich dann das ansehen musste.
Mal wieder ein Front Row gehabt hat, wie neulich bei der 63 von Brooks Koepka.
Ja, und das ist dann, also war wahrscheinlich auch eher mäßig begeistert. Das hätte er vielleicht auch gerne nur als Zahl so erfahren. Wobei das jetzt ja nicht relevant, noch nicht relevant für den Turniersieg ist. Aber es ist eine beeindruckende Zahl, die 65 tatsächlich. Und es ist natürlich ein sehr, sehr beeindruckender Verweis auf dieses legendäre 2000er Jahr oder beziehungsweise auf den legendären Tiger Woods 2000 in Pebble Beach. Trotzdem ist es jetzt der erste Tag. Ich bin immer so ein Spielverderber, es tut mir leid.
Nö, sorry.
Aber man muss halt eines jetzt generell mal vielleicht vorausschicken, und zwar, dass die Bedingungen unfassbar gut waren für die Spieler und vor allen Dingen eben relativ weich waren. Also die befürchteten, nicht zu stoppenden Bälle waren nicht vorhanden. Die Grüns konnten gut angespielt werden. Wir haben unglaublich viele schöne Backspin-Bälle da gesehen, die du halt platzieren konntest. Und insofern war es auch so, dass sich das im ganzen Feld ausgewirkt hat. Es sind 39 Spieler tatsächlich unter Par geblieben. Und das ist für Pebble Beach zu dieser Jahreszeit und eben in einem US Open Layout dann doch sehr ungewöhnlich. Insofern haben die Veranstalter von der USGA da einen freundlichen ersten Tag gesteckt. Also gesteckt nicht nur im Sinne von Pin Positions, sondern einfach, es war nicht so hart, einfach jetzt auch vom Wetter her, wie es hätte sein können. Und dann muss man aber trotzdem erstmal noch Justin Rose sein und das natürlich so ausnutzen können. Es sah lange Zeit so aus, als ob Ricky Fowler mit seinem Ergebnis da die Spitze vorgegeben hätte mit der minus 5. Er wurde ja dann noch erreicht, natürlich von Xander Schauffele, von Louis Oosthuizen, von Aaron Wise später auch noch. Aber Justin Rose hat sich da eben noch einen Schlag davor gesetzt mit der minus 6. Und das ist definitiv, also auch Bedingungen jetzt mal reingerechnet, ist das natürlich eine unglaublich tolle Eröffnungsrunde. Und gerade für Justin Rose, der ja noch nicht so ganz im Wettbewerbsablauf jetzt ist, eigentlich seit Jahresbeginn, also ganz im Unterschied zu Rory, der jetzt ja Woche für Woche immer ganz konsistent da oben mit dabei ist, ist es für Justin Rose, glaube ich, ein riesen super Ergebnis und natürlich ganz, ganz toller Start. Und wie gesagt, macht natürlich Spaß, wenn du dann Tiger im Flight hast und der das dann auch gutiert, was er dann ja auch tut. Ich meine, dafür ist er jetzt Sportler genug.
Aber widerspricht mal wieder der These, die ja im letzten Jahr aufgestellt wurde, dass Spieler, die mit Tiger zusammenspielen, automatisch schlechter werden. Kann man in dem Fall nicht sagen, weil so Leute wie Brooks Koepka oder wie auch Justin Rose sich natürlich von dieser Atmosphäre gar nicht groß anstecken lassen. Die sind das gewohnt, die können das wegstecken, die können das ausblenden. Das stört die null.
Ja,
zumindest nicht am ersten Tag. Wie es auf der Schlussrunde ist, das ist wahrscheinlich wieder noch eine andere Geschichte.
Das glaube ich tatsächlich, dass es einen Unterschied gibt dann zum Sonntag noch. Und es ist natürlich die Frage, wer es ist. Und trotzdem ist die Entwicklung dahin, da würde ich kurz mal verweisen wollen auf einen anderen Flight mit Brooks Koepka, wo wir Viktor Hovland drin hatten, den Norweger, den US Amateur Champion. Und der hat mich so beeindruckt, also ich glaube nicht nur mich, der Kommentator hat sich ähnlich geäußert und der hat einfach so frisch da aufgespielt und hat da irgendwie sich überhaupt nicht von Koepka und Molinari da beeindrucken lassen, die da ja Major Champions sind und mehrfache Major Champions sind. Und also du hast einfach, das ist so ein bisschen typbedingt. Du hast die, glaube ich, da gibt es einfach welche, die das total abkönnen und die das eher anspornen, die dann eher denken so, ja, mache ich halt mit. Und dann gibt es sicher auch eher so sensiblere Naturen, denen es vielleicht nicht ganz so gut tut. Aber also in diesem Fall von dem Hofland war ich also mega beeindruckt. Der hat das gut gemacht. Und Justin Rose und Jordan Spieth, die haben, glaube ich, genug gesehen in ihrem Leben, um das jetzt abzukönnen, mit Tiger in einem Flight zu sein. Und das ist dann sowieso einfach, also das muss man wirklich sagen, das hat Spaß gemacht, da zuzugucken. Bei der ist ja keine Paarung, ist eine Dreieransetzung. Da war wirklich vieles dabei, viel Unterschiedliches, ja auch viel unterschiedliches Ergebnis letztendlich. Wir kommen ja sicher gleich zu Tiger.
Klar.
Und Justin Rose hat da also jetzt ganz, ganz klar die Nase vorne gehabt und hat da mal so eine Marke gesetzt. Und da wird es jetzt spannend, wer da an Tag 2 dann ähnlich rausgeht oder ob er selber das vielleicht wieder ist.
Die Bedingungen sollen ja auf jeden Fall noch ein bisschen trickier werden. Also der Wind, der wird nicht an allen 4 Tagen so ruhig bleiben wie am ersten Tag. Da wird noch ein bisschen was kommen. Das können wir auf jeden Fall mal schon versprechen. 21 Erstrunden. Leader oder Co-Leader, die haben am Ende auch die US Open gewonnen. Der Letzte, der das geschafft hat, nach der ersten Runde zu führen und am Ende auch zu gewinnen, war Martin Keimer 2014. Zu dem kommen wir auch gleich, weil der hat auch eine gute erste Runde gespielt. Aber vorher gucken wir nochmal auf die Verfolger von Justin Rose. Du hattest sie schon genannt, Desiree, Ricky Fowler, Xander Schauffele. Die sind ja zusammen bei den letzten 10 Majors kommen sie auf 7 Top 5s. Also das sind auch zwei dieser Kronprinzen, die eigentlich irgendwann mal dran sind, auch ein Major zu gewinnen. Also Fowler natürlich noch vor Schauffele, weil der schon viel länger dran arbeitet, das zu schaffen.
Ja, und Fowler vielleicht, weil er jetzt auch so langsam irgendwie über den Punkt hinweg scheint, wo er einfach sagt, hey Freunde, ich definiere mich jetzt nicht mehr darüber, dass ich jetzt eben der tollste Spieler meiner Generation bin, der eben noch kein Major gewonnen hat. Jetzt geht mir weg mit den Majors so ungefähr. Ich meine, was soll er sonst auch sagen? Aber also bei ihm habe ich echt langsam den Eindruck, dass das jetzt nicht mehr die vorderste Rolle spielt, sondern dass er da halbwegs, soweit man das kann, locker rangeht und sich denkt, na gut, schauen wir mal. Schauffele ist noch mehr Kronprinz, auch jetzt Karriere, alterbedingt, als Ricky Fowler jetzt ist, der einfach schon viel, viel länger dabei ist. Die beiden sind tatsächlich für mich absolut die Jungs, auf die man aufpassen muss. Also wenn man da vorne mit dabei sein möchte. Ich traue den beiden auch wirklich absolut jetzt durchgängige Leistungen zu. Das kann in Pebble Beach natürlich von einem Moment auf den anderen dann immer sehr umschlagen. Also sowohl das Wetter als auch dann davon abhängig die golferische Leistung. Aber die beiden sind auf jeden Fall zu beachten. Aber ich meine, du hast da auch einen Louis Oosthuizen rumhängen, der da einfach mal so vor sich hin spielt und da dann auch mit der minus 5 rausgeht, ein einziges Bogey auf der 16, Eagle auf der 12. Nice.
Ja, Zweiter bei der US Open 2015. Also der weiß auch, wie es geht da vorne. Wer es noch nicht so richtig weiß, das ist Aaron Wise, der Rookie of the Year 2017-18, der in dieser Saison auch noch keine so tolle Ergebnisliste vorzuweisen hat. Ein Top-10-Finish, Mayakoba Golf Classic, also zum Ausgelangen des letzten Jahres noch. Ansonsten zuletzt zweimal den Cut verpasst und das war ihm auch bei seinen bisherigen 2 US Open-Starts dann passiert. Also der spielt jetzt da oben mit, aber da müssen wir natürlich erstmal gucken, wie er den zweiten Tag dann übersteht. Wenn wir ein bisschen weiter im Leaderboard runtergucken, ich sagte vorhin, einige große Namen, einige Mitfavoriten in Lauerstellung, dann kommen wir relativ schnell auf den geteilten 16. Platz. Da tummelt sich ein ziemlich illustres Feld. John Rahm, Bryson DeChambeau, Graeme McDowell, Sergio Garcia und Martin Keimer, genauso wie Brooks Koepka, aber über Keimer wollen wir reden. Der hatte im Vorfeld gesagt, er weiß natürlich, wie man Majors spielt, hat ja auch schon 2 gewonnen in seiner Karriere und hat gesagt, man muss vor allen Dingen Ruhe bewahren. Man muss geduldig bleiben und auf seine Chance warten. Und Desiree, das hat er gestern letztlich auch gemacht, nachdem es ja zunächst mal so schien, als würde seine Runde erstmal komplett in die Grütze gehen. 2 Bogies zum Start, kein besonders schöner Auftakt für Martin Keimer, aber er hat es hinten raus gut gerettet.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, also er ist ja auf der 1 gestartet und also auf der nominellen 1 und das sind jetzt eigentlich keine Bogi-Löcher in Anführungszeichen. Das Gegenbeispiel wird dann Rory sein, auf den wir sicher auch gleich noch kommen, der an der 10 raus musste und der sich da eher auch im Interview drüber dann geäußert hat, dass das ein super schweres Loch ist, um zu beginnen und da prompt auch ein Bogi gespielt hat und mit einem Bogi gestartet ist. Und das ist tatsächlich auch Aaron Wise zum Beispiel passiert, der sonst dann einfach nochmal 6 schöne Birdies gespielt hat und damit natürlich seinen tollen Score erreicht hat. Aber Martin Keimer hat auf der 1 angefangen und spielt halt 1 und 2 im Bogey. Und das ist dann schon so ein bisschen ein Downer. Und da hat er aber auf den Frontline noch zumindest aufgeräumt, hat dann 2 Birdies auf 5 und 7 hinterher spielen können, dass er wenigstens even par dann auf die Backnine gegangen ist. Und da war es dann ein bisschen bewegt, also er hat halt nicht vermeiden können, an der 11 und an der 17 auch jeweils Bogey zu spielen, aber hatte eine schöne Birdie-Serie von 13 bis 15 und an der 18 dann standesgemäß auch nochmal ein Birdie gespielt und insofern, also dieser -2-Score ist durchaus was wert. Du hast die anderen Namen schon genannt, die da auch mit rumhängen in der Gegend und das ist auch jetzt noch gar nichts, da ist ja noch gar nichts jetzt vorbei nach einem Tag. Ich glaube, das ist wirklich die Leistung, da dran geblieben zu sein, sich nicht entmutigen haben zu lassen. Und Martin Keimer, da würde ich gerne auch nochmal separat irgendwann anders drauf eingehen, ist zurzeit eh so ein bisschen die Zen-Eminenz ja. auf der PGA-Tour, hat jetzt auch auf der European Tour einen Players-Blog geschrieben ja. und das ist alles hochinteressant und gibt da sehr viel Einblick in seine Gedankenwelt und die ist tatsächlich natürlich auch wirklich, also er ist wahnsinnig smart und kann sich äußern, kann sich besser äußern als die meisten Amerikaner auch auf Englisch.
Stimmt, das haben wir neulich schon mal ausgiebig besprochen, ja.
Genau, aber es ist halt auch wirklich so und ich glaube, vielleicht sind wir jetzt Zeuge einer Phase von Martin Keimer, wo sich viele Dinge verdichten, wo sich vieles mental vielleicht klärt oder in eine Richtung bewegt und er sich da wirklich viel, viel besser sortieren kann. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass es vielleicht jetzt dazu führen könnte, dass er den Rest der PGA-Tour-Saison einfach jetzt noch auf einem sehr guten Niveau zu Ende spielt, sich vielleicht die Tourkarte auch noch sichern kann. Und also da ist wirklich, das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Das ist eine sehr gereifte Persönlichkeit, ja. in jedem Fall jetzt. Ob das jetzt mit dem Golfspielen mal noch ganz an die Spitze geht, was er selbst nicht ausschließt übrigens, werden wir sehen, aber das ist vielleicht auch gar nicht das Wichtigste im Leben des Martin Keimer und insofern die Runde spricht dafür auch. Das ist auch ein Dranbleiben, ein sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, genau wie du es gesagt hast im Prinzip. Und er hat es dann durchgezogen. Die -2 hat wirklich lange Zeit sehr, sehr, der war lange Zeit auch in Top 10, als natürlich der ganze Nachmittag noch nicht durch war. Und da ist er nicht weit weg. Das wird also auf jeden Fall interessant sein. Aber er hat sich gut gezeigt, kam mit dem Platz gar nicht mal so schlecht zurecht. Wenn er noch so ein bisschen mehr Fehlervermeidung machen kann, ist es natürlich noch toller. Aber das ist in Pebble Beach nicht immer möglich. Und Birdie-Möglichkeiten waren da. Er hat einige davon genutzt. Alles super.
Mal gucken, wie er sich an den nächsten Tagen dann verkauft und wo er am Ende landet. Ja, wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen, Martin Keimer vielleicht zu clever, um dauerhaft Erfolg zu haben, weil er eben zu viel hinterfragt, sich selber zu sehr hinterfragt, immer noch nach Verbesserungen strebt. Eine Szene hat er beschrieben in diesem von dir schon angesprochenen Players-Blog bei einem Turnier, wo er mit Thomas Björn zusammen in einem Flight war, da hat er fast ein Hole-in-One geschlagen und meinte selber so, boah, das war jetzt aber ziemlich Glück, was ich da hatte. Und Thomas Björn dann zu ihm nur gesagt, naja, das war kein Glück, du bist einfach so gut. Sieh's mal unter dem Gesichtspunkt. Und das passt dann auch zu dem, was wir neulich über Thomas Björn dann auch besprochen haben, der jetzt ein Buch zu den ganzen mentalen Vorgängen im Golfsport geschrieben hat, auf das wir natürlich auch nochmal eingehen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir auf jeden Fall bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de nochmal aufgreifen werden. Das ganze Gedankenspiel, was sich um den Golfsport rankt. Desiree, du hast ihn vorhin angesprochen, Rory McIlroy, geteilter 8. Platz, gleicher Platz übrigens, wie dann auch andere große Namen, wie zum Beispiel Henrik Stenson und Francesco Molinari, um Gottes Willen, nicht vergessen.
Oh ja, das ist, also ehrlich gesagt, bei diesen Major Leaderboards, da kommst du ja von einem Spitzenspieler zum anderen und vergisst du tatsächlich gerne mal jemanden. Rory, das sollte man nicht vergessen, weil, ich hatte es schon angesprochen, 10 gestartet, ging nicht gut los, mit einem Bogey war er nicht glücklich, hat dann 2 Birdies noch gespielt und dann auf den seinen Backline, die eben die Frontline waren und die eben, also gerade die ersten paar Löcher auf der Frontline sind dann doch eher erfolgversprechend jetzt gewesen an dem gestrigen Tag und da hat er dann eben 2 Birdies noch gespielt. Das ist noch längst nicht ausgereizt, was da geht bei Rory, aber er hat sich da mal gut präsentiert, hat auch natürlich von den Bedingungen da profitiert. Es war ja so, dass er in der Morgen-Session unterwegs war und jetzt die Top-Flights, wie jetzt zum Beispiel der Tiger-Flight, auch Brooks Koepka mit seinen Kollegen, waren nachmittags unterwegs und hatten einen Tick schwierigere Bedingungen, weil da der Wind dann ein bisschen mehr aufzieht. Das ist ja dann am zweiten Tag umgekehrt, insofern alles schick, aber Rory hat jetzt da mal eine gute Eröffnungsrunde hingelegt. Bei ihm war die, nicht die einzige Maßgabe, ist ein bisschen übertrieben, aber die absolut priorisierte Maßgabe, auf jeden Fall unter der 70 zu bleiben, weil er jetzt einfach bei ganz, ganz vielen Majors immer diese von mir auch öfter mal thematisierte verkackte Eröffnungsrunde hatte. Ich kann es nicht anders beschreiben, man möge mir den Ausdruck verzeihen. Und er hat sich halt ganz oft schwer gemacht, mit einer wirklich hohen Eröffnungsrunde da irgendwie dann schon ganz viel an Metern zu verspielen. Und dann spielt er 3 Tage fantastisch und kommt halt noch in die Top 10 oder Top 5. Das ist dann irgendwie natürlich beeindruckend, aber das hilft ihm nicht weiter. Und insofern hat er jetzt, glaube ich, sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Zufriedenheit geschöpft aus der 68, die er da gespielt hat. Da sind noch 3 Tage zu spielen, da kann er noch alles Mögliche draus machen. Er liegt jetzt erstmal gut und das war die Maßgabe.
Tiger Woods geteilter 28. Phil Mickelson geteilter 58. Tiger Woods -1, Phil Mickelson +1. Also die beiden in Lauerstellung, wobei Phil Mickelson wahrscheinlich dann schon wieder ein bisschen weit weg von der Musik ist. Aber man weiß ja nicht, was dann tatsächlich noch passieren kann an den nächsten Tagen, wenn das Wetter dann auch umschlägt. Ich hatte eingangs gesagt, wir müssen noch über Caddies sprechen. Einmal hat Justin Rose, der Mann, der in Führung liegt, ja seinen neuen alten Caddy wieder am Back, Gareth Lord, zurückgekehrt. Der Mann, der mit Henrik Stenson ja 2016 das Open Championship gewonnen hat, ist jetzt wieder bei Justin Rose, weil dessen etatmäßiger Caddy Mark Fulcher ja wegen Herzproblemen auf Eis gelegt ist.
Ganz genau, das ist eine fiese Geschichte, das tut mir immer sehr leid. Der Fulcher's Lad, wie er ja auch auf Social Media heißt, ist einfach wirklich ein ganz, ganz toller Caddy und ein ganz, ganz toller Mensch und wünschen wir ihm natürlich auch immer noch einfach gute Besserung. Aber mit Gareth Lord hat Justin Rose da jemanden äußerst kompetenten an der Seite und vor allen Dingen, was ich an Gareth Lord so schätze, ist, dass er halt eine absolut coole Type ist, passend zu dem Iceman, mit dem er ja längere Zeit rumgelaufen ist. Und er hat absolut natürlich die Fähigkeit, einen Spitzenspieler zu Major-Titeln zu begleiten. Und offensichtlich scheint es ja auch ganz gut zu funktionieren. Jetzt nach dieser ersten Runde von Justin Rose kann man ja soweit schon mal deuten. Und das ist wichtig, dass das funktioniert. Das ist wichtig, dass du dich auf einen Caddy da verlassen kannst. Und es ist auch wichtig, dass du dich da gut verstehst und auf einer guten Kommunikationsebene befindest. Kann eben aber auch mal sein, wie im Fall von Jordan Spieth und Michael Greller, dass eine langjährige Paarung, die ja Best Buddies sind, halt auch mal Tiefen durchschreitet.
Und da scheinen wir im Moment zu sein an so einer Situation. Jordan Spieth, der durchschreitet ja schon länger ein Leistungstief, auch wenn es zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen nach oben geht, aber so richtig konstant ist das noch nicht und so konstant war es auf der ersten Runde auch nicht. Eine 72 hat er am Ende gespielt, also eine +1, geteilter 58. Platz, schlaggleich unter anderem mit dem von mir schon angesprochenen Phil Mickelson, aber da gab es dann auf dieser Runde, ob Zweierlöcher oder Zweierschlägerwahlen dann auch den von Desiree angesprochenen Knatsch mit Michael Greller, denn da war Jordan Spieth letztlich überhaupt nicht zufrieden mit dem, was sein Caddy ihm da geraten hat.
Ja, und das ist halt dann immer unglücklich, wenn dann die On-Course-Microphones das natürlich dann aufnehmen und du das auf Leitung hast sozusagen oder auf Sendung hast. Er hat in einem etwas pointierteren Tonfall zu Greller gesagt, 2 perfect shots, Michael, also die Spieth gemacht hat. You got me in the water on one and over the green on the other. Also sprich, Spieth sagt, Michael sagt mir, mach das und das, also nimm den und den Schläger, ich mache dann damit den perfekten Schlag oder praktisch eine sehr, sehr gute Ausführung und dann bin ich übers Grün raus oder eben im Wasser und handle mir dadurch auch noch Strafschläge ein. Das kann es ja wohl nicht sein. Das ist jetzt, auf der einen Seite ist das jetzt normales Business, dass natürlich jetzt ein Spieler nicht den ganzen Tag nur Rosenblüten über den Caddy streut, ist jetzt vielleicht auch nachvollziehbar. Also das muss man auf der einen Seite jetzt nicht allzu hoch hängen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt in der Situation, in der sich Spieth befindet, schon auch so ein bisschen, Man hat so das Gefühl, dass er da jetzt natürlich auch unter Druck ist und so ein bisschen langsam die Nerven so ein bisschen blank liegen und dass es dann an Michael Greller auslässt, der jetzt ihm ja auch schon in x-tausend Situationen wahnsinnig weitergeholfen hat und ihm sicher da sehr, sehr gut getan hat, ist schwierig von außen zu beurteilen. Also es kam jetzt ein bisschen blöd rüber. Also da hat er sich jetzt nicht irgendwie so richtig ganz, ganz toll souverän präsentiert. Er hat es dann hinterher auch erklärt, weil es natürlich eine riesen Diskussion drüber gab. Und er sagt natürlich, dass er dann natürlich frustriert ist, wenn man als Team das quasi nicht hinkriegt, dass das einfach ein geplanter Schlag, der dann auch super ausgeführt ist, dann nicht zum entsprechenden Ergebnis führt. Und hat dann gesagt, I may have looked like the bad guy there, but my intentions there were that we should have been in play if the ball is hit solidly and I was out of play on both shots. Das ist jetzt einfach nur dasselbe in Grün nochmal. Ich habe die Schläge perfekt ausgeführt und lande im Wasser und im Aus und das kann es aber nicht sein. Und ja, wie gesagt, also das ist jetzt so offensichtlich so eine kleine Klimakrise da in der Caddy-Beziehung zwischen Spieth und Greller. Auf der anderen Seite, die kennen sich so lang, die werden sich da irgendwie aussprechen und werden sich da schon wieder zusammenraufen. Es zeigt einfach auch nur ein weiteres Mal und deswegen auch nicht allzu hoch hängen. Das sind alles auch nur Menschen und dass da natürlich auch mal ein Caddy was abkriegt, was er nicht verdient hat, das ist wie in vielen Arbeitsverhältnissen, Sportarten, Beziehungen, whatever. Das ist einfach so und da hat Michael Greller sicher auch mal Pech gehabt. Ja. Werden wir sehen, wie das weitergeht.
Er hat ihn ja auch nur verbal kurz attackiert und hat ihn nicht gleich gefeuert. Übrigens gefeuert hat Lukas Bjerregaard seinen Driver. Und zwar in den Ozean.
Wow, gut, eine Dellingsche Überleitung.
Ah, aber hallo, der Gerd ist im Ruhestand, ich noch nicht.
Ja, aber hallo, deine beste Zeit kommt erst noch. das ist, diese Geschichten braucht der Golfsport. Bjerregaard hatte ein etwas beklagenswertes Schicksal an der 18, die allerdings sein 9. Loch war, was für den Verlauf der Geschichte noch wichtig wird. Der ist jetzt raus, das war jetzt unspektakulär, aber jetzt auch nicht ganz, ganz furchtbar. Er hat halt auf der 10 angefangen, hat 3 Bogies insgesamt gespielt bis zur 17. Das ist schon ganz anderen Leuten passiert, also das ist jetzt eigentlich noch nicht so ganz furchtbar. Und an der 18 ist dann, die amerikanische Presse hat geschrieben, that's when disaster struck. Man kann es nicht besser ausdrücken. Er hat 2 Drives nach links rausgehauen in diesen Stillwater Cove, also in dieses Wasser. Und den dritten Drive dann rechts raus, der war dann aus. Hat ein Sextuple-Bogey gemacht, also eine 11 auf einem Paar 5, also mehr als ein Doppelpaar, und ist damit natürlich auf dem Leaderboard dann schön nach unten durchgerauscht. Und aber hatte ja durchaus noch die Hälfte des Tages zu spielen, hat aber dann nach dem dritten Drive, der dann out of bounds war, den Schläger in den Ozean geworfen. Ja. Was dann natürlich auch jetzt so nachhaltig gesehen für den Rest der Runde ein bisschen blöd ist. Ich meine, gut, du brauchst den Pebble Beach, es ist ja tatsächlich jetzt kein Course, auf dem du bei jedem normalen langen Loch einen Driver benutzt. Insofern kam er dann schon durch. Er hat die Frontline dann auch mit einem Bogey, einem Birdie dann relativ ereignislos absolviert. Aber er war halt total pissed und hat gesagt, it's tough, it kind of ruins it all for me, it's a course where you have to limit your mistakes. Gut, das hat er jetzt nicht wirklich getan. You can't afford to be making 11s. Dazu ist zu sagen, lieber Lukas Bjerregaard, es ist definitiv nicht das höchste Ergebnis auf einem einzelnen Loch in der US Open Geschichte. Da gab es noch ganz andere, es ist zwar schon länger her, ein paar Tage, aber 1938 hat da tatsächlich, ach, wir nennen jetzt den Spieler nicht, den kennt jetzt eh kein Mensch mehr, aber der hat tatsächlich eine 19 gespielt auf einem Par 4. Das gibt allen Amateuren, glaube ich, auch wieder Hoffnung.
Apropos, schlechter waren auch noch ein paar insgesamt bei dieser ersten Runde, nämlich Devin Blink, ein Amateur, Zach Blair und Eric Dittrich. Die spielten nämlich am Ende eine 82, beziehungsweise zweimal eine 83. Also es ging auch noch schlechter als Lukas Bjerregaard, aber der Cut, der dürfte damit weit, weit weg sein. Also mal gucken, ob er heute dann auf der Runde noch einen Driver sich wieder zulegt oder ob er dann einmal komplett ohne Driver spielt, weil er hat ja gesehen, die Frontline ohne Driver, das lief eigentlich besser. Da hat er zumindest den Grund für seinen Ärger dann eliminiert und vielleicht war es deshalb auch dann ruhiger um ihn. Wir werden die US Open natürlich weiter verfolgen und am Montag dann vermelden können, wer der Gewinner ist, wer das dritte Major der Golfsaison für sich entscheidet, ob es tatsächlich Justin Rose ist oder ob es einer der vielen anderen ist, vielleicht auch Tiger Woods, der dann doch wieder nach oben kommt, denn seine 70, die er jetzt gespielt hat, das war ja auch sein Startergebnis beim Masters in Augusta und am Ende war er der Träger des Grünsackos. Wer der Gewinner ist, erfahrt ihr am Montag hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Desiree, für heute vielen Dank.
Sehr gerne.
Und vielleicht seid ihr zu Hause ja Montag auch ein Gewinner, denn bis Montag 16 Uhr könnt ihr nämlich noch mitmachen bei unserem Formel 1 Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Motorsport Live. Und zwar könnt ihr mitmachen in unserem Facebook, Twitter und Instagram Kanal. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist uns auf diesem Kanal zu folgen, den Gewinnspielaufruf zu liken, eine Person zu verlinken, mit der ihr zum Rennen nach Frankreich wollt. Denn darum geht's. 2x2 Tickets für das Rennen in Frankreich in der Formel 1 und dann diesen Gewinnspielaufruf auch noch öffentlich teilen. Dann nehmt ihr mit teil an der Verlosung und seid im großen Topf, wenn es denn ausgelost wird. 2x2 Tickets für den großen Preis von Frankreich in der Formel 1 gibt es zu gewinnen in Zusammenarbeit mit Motorsport Live hier auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.